Also, erstmal auch hallo. Und ich fange mal bei dem Thema Seilschaften in der deutschen Agrogentechnik mit schlechten Nachrichten an. Das durchzieht es allerdings insgesamt etwas, denn man kann da nicht viel Positives reden. In diesem Geflecht, und das ist gerade vor ein paar Tagen, eine Person, die auf europäischer Ebene bei der Kontrolle von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und Saatgut halt tätig ist, in der entsprechenden Behörde EFSA, von einem Tag auf den anderen zu einer Firma gewechselt, die sie da kontrollieren sollte. Das heißt also am Dienstag noch die Firma Syngenta kontrolliert, am Mittwoch bei Syngenta gearbeitet. Es kommt relativ häufig vor, dass das da alles so recht durchlässig ist. Dann auch eine der aktuellsten Meldungen, dass in Deutschland mal wieder ein neuer Lobbyverband gegründet wurde. Hallo. Also es gibt tatsächlich hier eine ganze Menge Organisationen, die machen nichts anderes als Werbung für die Agrogentechnik. Der neueste heißt Forum Bio- und Gentechnologie, kommt aus der Clique der RWTH Aachen. Die Biologie dort ein relativ wichtiger Teil des Ganzen. Und der Trägerverein hat einen lustigen Namen, der heißt, kann man sich schon mal merken, weil das wird ein paar Mal noch aufkommen, wie absurd dieser Name eigentlich ist, Verein zur Förderung der Diskussionskultur. Dann sicherlich deutlich dramatischer sind immer wieder Meldungen, mögen ja auch einige aus den Medien mitbekommen haben, darüber, wie sich eigentlich gentechnisch veränderte Bestandteile in der Umwelt verhalten. Ich will mal zwei Beispiele nennen, eins davon sehr aktuell, also erstmal das ältere. Im Frühjahr 2006 tauchte weltweit in allen Ladenregalen irgendwelche Kleinstbestandteile des Reis LL601. Das ist ein Reis der Firma Bayer, gentechnisch verändert. Der war weltweit in allen Ladenregalen und der war ausschließlich in Nordamerika auf kleinen Versuchsfeldern angebaut worden. Und dann hat er unter 10 Jahre gebraucht, um von diesen kleinen Versuchsfeldern in alle Ladenregale zu kommen. Und das sagt etwas darüber aus, wie die Dynamik von Auskreuzung halt passiert, also wie schnell das geklappt, dass diese Sachen, die da so drin sind, von kleinsten Feldern überall hingehen. Viel absurder dieses Jahr, das ist ein sehr ähnlicher Fall gewesen, weil ging es mit Leinsaat, tauchte überall in den Geschäften auf, ging dieses Jahr irgendwie vor einem halben Jahr, war das ungefähr durch die Gazetten, und da musste der ganze Leinsaat zurückgerufen werden, weil da gentechnisch veränderte Sachen drin waren, die nicht zugelassen waren. Und dort ist gar nicht veröffentlicht worden, wo das eigentlich herkam. Und das hat auch einen guten Grund, weil das ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Das ist an einer kanadischen Universität in Blumentöpfen nur angepflanzt worden. Und hat es von dort in weniger als 10 Jahren geschafft, weltweit in alle Ladenregale zu kommen. Das sagt etwas darüber aus, wie das da funktioniert, und ist auch eine interessante Antwort in Anführungsstrichen auf die schon seit zwei Jahrzehnten bestehenden Lügen aus der sogenannten Wissenschaft, die uns halt die ganze Zeit erzählen, Auskreuzung ist kontrollierbar, völliger Unsinn. Also die Dynamik von Auskreuzung läuft so, wie man an diesen beiden Beispielen sehen kann, wobei es beim Reis auch noch sehr, sehr interessant ist. Reis gehört zu den Pflanzenarten der sogenannten Selbstbestäuber, das heißt, die im Wesentlichen ihre eigene Blüte bestäuben, also die Bestäubung läuft bei geschlossener Blüte. Da kommen zwar ein paar Sachen noch nach draußen, aber halt sehr, sehr wenig. Das heißt, sie sind die auskreuzungsdefensivste Pflanze. Trotzdem schafft die das, innerhalb von weniger als 10 Jahren die gesamte Welt zu ziehen. Papi Staat geht mit vollem Programm, tatsächlich jenseits dessen, was die in Wahlkämpfen gerne erzählen, mit vollem Programm da rein, baut eigentlich alles, was sie haben, auf Agrogentechnik um. Und Massen an Geldern gehen da rein, nur mal so im Vergleich im Jahr 2008, und 7 Millionen Euro Forschungsförderung ökologischer Landbau ausgegeben und 165 Millionen Forschungsförderung für die Agrogentechnik. Also das ist mindestens umgekehrt proportional zu dem, was in der Bevölkerung gerade so eigentlich gedacht wird dazu, aber da wird unglaublich viel Geld reingestopft, um die Agrogentechnik voranzubringen. Wer auch immer irgendwas beantragt hier zu Feldern mit Gentechnik und sowas, kriegt immer sofort eine Genehmigung. Die Behörden schaffen eine 100%-Quote nach wie vor. Also der Staat hat alles, was er da an Instituten oder sonst irgendwas hat, arbeitet pro Agrogentechnik. Neu dieses Jahr, dass Leute, die sich gegen Felder wehren, in Haft genommen werden. Viermal haben dieses Jahr Leute im Gefängnis gesessen. Und das ist erst der harmlose Anfang. Der aktuelle Rekord an Bestrafung für etwas, was ja, wenn man so ein paar Genpflanzen umknickt, das ist ja erstmal eine einfache Sachbeschädigung, also nichts irgendwie Strafverschärfendes. Der aktuelle Rekord liegt bei einem halben Jahr Haft ohne Bewährung. Und bei einem jetzt gerade anrollenden Verfahren gegen 6 Leute hat die Staatsanwaltschaft ein Schöffengericht beantragt. Das heißt, sie strebt mehr als 2 Jahre Haft ohne Bewährung aus für Leute, die eine Sachbeschädigung begangen haben. Also das ist, ja?
Ist es nur Sachbeschädigung der Anklagepunkt?
Also schon theoretisch auch noch Hausfriedensbruch, aber es ist ja mal der Klassiker, dass der Niedrigrangigere quasi nicht mehr vorkommt in dem Verfahren und nur der, ja, was sonst noch? Es ist Sachbeschädigung, nichts anderes. Also da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das eigentlich sein? Wir leben in einem Land, wo ja, wenn man die Umfragen sind ja seit Jahren stabil und trotz gigantischer PR-Kampagnen der Gentechnikkonzerne, ändert sich daran einfach überhaupt nichts. Wenn man Umfragen sind, zwar immer ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, egal wer da Umfragen macht, das ist relativ stabil, dass durchschnittlich 80% der Meinung sind, das Zeug soll weder auf den Acker noch auf den Teller. Und das ist noch ein bisschen beschönigend, weil dann denkt man immer, 20% sind dafür, nein, weit gefehlt, 14% sind durchschnittlich indifferent und nur 6% sind dafür. Und wie kann es sein, dass 6% es hinkriegen, mit einer derartigen Gewalt diese Technik durchzudrücken? Das hat natürlich eine Vielzahl von Gründen. Ich will so ein paar nennen. Ich will aber nicht auf alle genauer eingehen, aber mir ist jetzt schon wichtig, dass man nicht so denkt, ein bestimmter Grund, das ist wie immer in der Gesellschaft ein ganz komplexer Begründungszusammenhang. Dazu gehört, dass Profit und Macht, ja, dass alles im Leben eigentlich auf Profit und Machtinteressen ausgerichtet wird. Das ist zwar irgendwie total schrecklich, aber auf der anderen Seite auch schon Alltag. Nicht egal, wo man hingeht, in Bildung und Konsum, Arbeitsplätze, überall passiert ja genau das Gleiche. Und es löst eigentlich, weil es so ein bisschen Alltag ist, auch einfach keine Aufstände mehr aus. Oder in Deutschland hat es das natürlich noch nie ausgelöst, also in dem aufstandsfreien Land. Aber grundsätzlich ist es einfach so, wir haben uns derart daran gewöhnt, dass das so normal ist, dass es eben nicht mehr zu vielem führt. Und die Gentechnik ist ja auch erstmal nur eine Fortsetzung einer Industrialisierung, zum Beispiel von Landwirtschaft, der Zerschlagung der Eigenständigkeit von Landwirten, von Verbraucherinnen. Das Saatgut kommt unter Kontrolle. Das sind alles keine Erfindungen der Gentechnik, nur dass sie jetzt eine neue Technik einsetzen, die ihnen natürlich teilweise eine verbesserte Handlungsmacht geben. Aber es ist erstmal nichts Neues und folglich bleibt der Widerstand dann doch in Bahnen, so man schreibt Petitionen und irgendwelche Unterschriftensammlungen oder so etwas. Dann steht auf der Seite der Agrogentechnik der starke Staat, und das ist zwar eine sehr, sehr eindeutige Geschichte, das mit dem Geld hatte ich bereits erzählt. Es ist natürlich auch sehr, sehr auffällig, wenn man ein Feld beantragt und kriegt eine Genehmigung, kriegt man immer in Deutschland gleich einen Sofortvollzug dazu. Das heißt, man kann sofort anfangen, irgendwelche, wenn Landwirtinnen, Anwohner oder so etwas dagegen vorgehen wollen oder Protest einlegen, hat das keine aufschiebende Wirkung. Das ist eher so Notstandsgesetzgebung, was sie da machen. Aber das wird halt für die Gentechnik halt eingesetzt, dieses Mittel des Sofortvollzuges. Und wenn man sich an den Feldern engagiert, sieht man auch, dann stellt der Staat seine Truppen dahin und die schützen dann nicht die Menschen vor den Pflanzen, sondern immer die Pflanzen vor den Menschen. Und stehen da halt und verteidigen halt das Interesse der Gentechnikkonzerne und Institute an der Durchsetzung dieser unerwünschten Technologie. Und immer mehr steigt auch die Justiz ein, das ist ja immer so ein bisschen nachgelagert, dass sie so ein bisschen verspätet dann damit zusteigt. Die Strafjustiz hatte ich schon erwähnt. Verwaltungsgerichte immer mehr, da wird geklagt gegen diese Felder, aber das wird alles abgeschmettert, immer mit der Begründung, wenn die Behörden sagen, das ist ungefährlich, dann ist es ungefährlich. Und das wird auch gleich nochmal deutlich, wer da eigentlich solche Einschätzungen dann so macht, dass das ungefährlich ist. Und relativ viel auch die Ziviljustiz, also dass Zivilgerichte halt angerufen werden von der Agrogentechnik-Seite, um Leute mundtot zu machen, um Leuten zu verbieten, in die Nähe der Felder zu kommen. Ich habe zum Beispiel gerade eine Klage am Backen, wo mir verboten werden soll, das, was ich jetzt gleich alles erzähle, überhaupt noch zu sagen. Die Broschüre, die ich dazu geschrieben habe, soll verboten werden und so weiter. Und die Zivilgerichte verhalten sich völlig eindeutig. Also die versuchen sogar mit Tricks, mit richtig miesen Tricks, diese Verfahren zu verhindern. Also dass das Verfahren gar nicht stattfindet, der Maulkorb verhängt wird. Und das, was dann angedroht wird, also ich habe jetzt, also ich, man kämpft auf höheren Gerichten sowas dazu, damit es überhaupt ein Verfahren stattfindet. Ich habe jedenfalls schon diese Verfügung erbacken, bei der ich, wenn ich das weiter wiederholen würde, also wenn das jetzt rechtskräftig wird, ich 250.000 Euro zu zahlen habe oder wahlweise ein halbes Jahr in den Knast gehe, wenn ich diese Kritik an den Gentechnik-Seilschaften weiterbringe. Was schon noch eine große Rolle spielt, das muss ich ja ein bisschen anerkennen, also diese ganze Agrogentechnik-Seite hat einfach ausgesprochen schlechte Argumente oder eigentlich gar keine Argumente. Aber was sie hat, sind gute PR-Abteilungen. Während ich den Eindruck habe, dass in der Gentechnik Kritik deutliche Defizite auch zu finden sind. Ich will mal ein paar Beispiele darstellen. Das ist zum Beispiel eine der Geschichten, warum in vielen Debatten die Gentechnik befürwortende Seite gewinnt. Nicht, weil sie irgendwie Argumente hat. Also das fällt relativ schnell aus. Sie hat einfach schlicht gar keine. Sie führen immer so Expertendialoge. Also wäre jetzt so jemand von der Gentechnik befürwortenden Seite mit hier vorne, dann würde das eine Diskussionsveranstaltung geben, bei der die Gentechnik befürwortende Seite möglichst schnell versuchen würde, chemische Formeln und alles Mögliche in die Gespräche zu führen. Und ja, und dann das Molekül mit dem und wir haben doch nur das und das gemacht. Und nach ganz kurzer Zeit würde niemand mehr wahrscheinlich so richtig mitkommen. Dann würden sich vielleicht ein paar Leute melden und sagen, ja, aber das ist doch noch gar nicht erforscht, wie sich die Sachen Allergien auslösen, auf die Umwelt auswirken und sowas. Und dann würde so jemand von der Gentechnik sagen, ja, das kann ich ja gut verstehen, dass sie da Ängste haben. Und deshalb müssen wir das alles noch genauer untersuchen. Und übrigens, ich forsche an so etwas und ich schlage vor, wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass wir ein neues Forschungsfeld aufmachen. Also ständig inszenieren sich die Böcke, also die diesen Unsinn da in die Umwelt bringen, selber als Gärtner, als diejenigen, die Probleme, die sie hervorrufen, was mit den Zeugs in der Umwelt halt passiert, dann selber lösen, indem sie dazu ihre Forschung halt machen. Und darauf lassen sich ganz viele ein, auf diese elendige Debatte, ob das vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren irgendwelche Allergien hervorrufen kann. Also eine Debatte, die man von vornherein verlieren muss, weil man diese Frage nicht klären kann. Und wenn man sie nicht klären kann, werden die immer sagen, ja, wenn das nicht bewiesen ist, dass es Allergene hervorruft, natürlich kann man das nicht beweisen. Während andere Sachen viel wichtiger sozioökonomische Gründe, das Saatgut unter Kontrolle bringt, dass das den Hunger verschärft, weil halt die Leute das Saatgut alle irgendwann nicht mehr bezahlen können und so weiter und so fort. Die sind ja viel wichtigere, diese Sachen, die verschwinden in dieser Debatte um diese komischen chemischen Formeln dann ständig. Zweiter Punkt sind zwei Mythen, die an vorderster Front von der Agrogentechnik-Seite immer wieder ins Feld geführt werden. Das eine ist die Behauptung, hatte ich eben schon angedeutet, das machen die tatsächlich, eine unglaubliche Dreistigkeit, dass Gentechnik gegen den Hunger helfen könnte und dass ihnen das auch wichtig ist. Die versteigen sich ja wirklich so, dass die Gentechnik-Kritikerinnen oder so etwas vorwerfen, die seien verantwortlich für die hungernden Kinder in Afrika und so etwas. Das ist deshalb besonders dreist, weil es zwei gestapelte Lügen sind. Lüge 1 ist, dass Hunger überhaupt etwas mit Lebensmittelmengen zu tun hat. Das ist nicht der Fall. Es gibt auf der Welt wesentlich mehr zu essen, als für alle Leute reichen würde. So wesentlich mehr, dass auch das Hilfskrückenargument der steigenden Weltbevölkerung nicht zieht. Hunger ist eine Folge von etwas ganz anderem. Hunger ist eine Folge von Vertreibung, Kriegen, patriarchaler Gesellschaftsorganisierung, Zerstörung lokaler Märkte, Zerstörung einer selbstbestimmten Landwirtschaft und natürlich dem massenhaften Anbau von Produkten für Europa und Nordamerika und einigen anderen Ländern dort, wo die Leute eigentlich für sich selbst was anbauen können. Wie man diese Probleme, die tatsächlich den Hunger hervorrufen, mit Gentechnik lösen will, also wie will man denn mit Gentechnik Kriege verhindern, das ist mir einfach schlicht nicht klar. Wenn man behauptet, Gentechnik hilft gegen Hunger, behauptet man das. Denn mit Nahrungsmittelmengen hat das nichts zu tun. Das ist die erste Lüge aber nur. Und sie sind eben doppelt dreist, nämlich mit ihrer Behauptung, Gentechnik kann gegen den Hunger helfen, behaupten sie, dass sie überhaupt forschen in irgendeiner Weise, dass diese Pflanzen für die Leute mehr Ertrag bringen oder besser anbaubar sind und sowas. Stimmt auch nicht. Ganz im Gegenteil. Geforscht wird vor allen Dingen an der Erzeugung künstlichen Mangels. Und das ist auch völlig logisch. Denn hohe Preise und hohe Profite lassen sich dort am besten erzielen, wenn Mangel da ist. Das heißt, es gibt ein kommerzielles Interesse an der Existenz von Hunger. Hunger ist auch immer ja gemacht. Das heißt, Hunger ist immer Mord, weil er gemacht ist. Warum sollten Konzerne eine Technik entwickeln, die dazu führt, dass alle Menschen genug haben und dann als Folge sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen können? Nein. Sie entwickeln natürlich Produkte, die sie in einen Mangel setzen können. Das ist einfach ein kapitalistisches Prinzip. Saatgut zum Beispiel kontrollieren. Das Saatgut muss teuer werden. Geforscht wird daran, dass der Landwirt nicht mehr einen Teil seiner Ernte einfach wegnehmen kann, behalten kann. Der Rest wird zu Nahrungsmitteln gemacht. Und das sieht dann im nächsten Jahr aus. Diesen Nachbau wollen sie verhindern. Terminator-Technologie hieß das früher, wurde verboten. kommt gerade wieder rein, der größte Anteil inzwischen an der Förderung in der Bundesrepublik Deutschland, an der Forschung, das Confinement. Es ist genau das Gleiche, nur unter einem neuen, schönen Begriff. Daran forschen die. Sie wollen Hunger. Agrogentechnik hat das Ziel, Mangel zu erzeugen, Saatgut zu kontrollieren und damit den Bauern die Möglichkeit zu nehmen, es selber zu produzieren. Und obwohl das so dreist ist, behaupten sie immer, sie seien nun gerade die Retter vor dem Welthungel. Das ist eine unglaubliche Dreistigkeit. Das zweite Argument, was häufig angebracht wird, verfängt leider mehr. Und zwar würde man so durch Deutschland so gehen und zu den Feldern gehen und mal so fragen, was da, was nie ein Genfeld, eine Unverschämtheit, dann würden die Leute kommen, sagen, nein, nein, beruhigen Sie sich, ja, ist schon ein Genfeld, aber nicht, was Sie denken, sondern wir forschen hier an den Umweltauswirkungen der Gentechnik und an Sicherheitsfragen. Und ganz viele sagen dann, ach so, habe ich nicht gewusst, dann ist ja okay. Und deshalb machen die das auch. Und dann würde man durch die Deutschland gehen vielleicht und die würde verschiedene andere Felder sich angucken und überall wird einem gesagt, das ist hier Sicherheitsforschung. Vielleicht würde man sich dann die Frage stellen, ob das überhaupt stimmen kann. Denn kann ja irgendwie schlecht sein, dass nur Sicherheitsforschung stattfindet. Aber in Deutschland ist es tatsächlich so. Und das hat halt zwei Gründe. Erstens, der Begriff der Sicherheitsforschung geht halt besser in die Köpfe rein. Und das verfängt wirklich. Zum Beispiel haben die Spitzen der Umweltverbände und der Biolandbauverbände am 21. Juli diesen Jahres eine Presseinfo rausgehauen, in denen sie mehr Sicherheitsforschung gefordert haben. Dabei jedes Feld in Deutschland Sicherheitsforschung ist, haben sie praktisch mehr Gentechnik gefordert. Das war nicht ihr Ziel, aber sie haben es nicht kapiert, was das für eine PR-Masche ist. Und die ist gut, die PR-Masche Sicherheitsforschung, weil die dazu führt, dass eine unheimlich hohe Akzeptanz der konkreten Felder da ist. Und da gibt es natürlich noch einen zweiten Grund. Wer sein Feld Sicherheitsforschungsfeld nennt, kriegt richtig viel Geld in Deutschland. Also für so ein Beet von 9,6 Quadratmeter 352.000 Euro.